Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher der Ringvorlesung, Sie sehen uns hier heute in etwas reduzierter Besetzung. Leider kann Herr Packer, der Vorsitzende des Erfurter Ausländerrates, heute wegen Krankheit nicht hier sein. Und auch Frau Professor Schäbler ist heute verhindert. Daher sitze ich jetzt hier. Also für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Christiane Kuller und ich bin Professorin für Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik an der Universität Erfurt und auch Mitorganisatorin dieser Ringvorlesung. Ich werde das Gespräch gemeinsam führen mit Robert Willicke, der am Lehrstuhl für Geschichte Westasiens arbeitet und die Ringvorlesung auch koordinierend mit vorbereitet hat. Ich freue mich nun, Ihnen unsere heutige Gesprächspartnerin für diese Talkrunde vorzustellen, Frau Anushka Abutalebi. Frau Abutalebi ist ausgebildete Sozialpädagogin und zudem interkulturelle Trainerin. Bereits ihre Diplomarbeit hat sie zum Thema Migration geschrieben, war dann zunächst in der Schulsozialarbeit tätig, wo sie interkulturelle Integrationsprojekte durchführte. Und seit 2013 ist Frau Abutalebi die Migrations- und Integrationsbeauftragte der Stadt Erfurt. Sie ist damit zuständig für die Förderung der Integration und des interkulturellen Zusammenseins, so sagt es die Homepage ihres Büros. Und sie berät dabei auf der einen Seite Ausländer, Asylbewerber und Flüchtlinge in Fragen im rechtlichen und sozialen Bereich, aber auf der anderen Seite bietet sie auch Beratung für deutsche Bürger zu ausländerspezifischen Fragen an. Ganz kurz noch ein Wort zum Ablauf. Wir haben vor, hier zunächst auf dem Podium ein paar Fragen direkt an Frau Abutalebi zu richten und werden dann die Diskussionsrunde öffnen, damit Sie auch Ihre Fragen stellen können und Ihre Beiträge geben können. Ja, Frau Abutalebi, die Menschen in Europa haben das Gefühl, von einer Flüchtlingswelle von historisch einzigartigem Ausmaß überrollt zu werden. Politik und Medien sind voll von Angstbildern, die auch Fremdenfeindlichkeit schüren. Wie schätzen Sie, das wäre jetzt meine Frage, wie schätzen Sie die aktuelle Migrationssituation ein, auch und gerade in Erfurt?
Gut, es ist schon eine höhere Zahl, das ist richtig, aber historischen Ausmaß. Es hat Fluchtbewegungen aufgrund von Krieg, Vertreibung schon immer gegeben und also auch die Vergangenheit in Deutschland. Man sagt, es ist die größte Fluchtbewegung, seit die Deutschen aus den Ostgebieten nach dem Krieg in den westlichen Teil des Landes geflohen sind. Das waren ähnliche Zahlen, also die Medien da, das ist immer ganz interessant, wenn man liest, was die geschrieben haben, dass da war eine immense Angst, da waren immense Vorbehalte, dass man am besten wirklich den gar nichts, auf alles aufpasst, alles wird geklaut und so weiter. Also ich selber habe mal im Dorf gelebt und das hieß, ja, die sind da zugezogen und die lebten 50 Jahre dort. Also das gibt es, also und das gab es, finde ich, schon auch in Ausmaßen. Und ja, es ist mehr, als es zuvor war. Aber ich halte das jetzt nicht für ein historisch, ich bin keine Historikerin, das sind Sie hier. Na, also ich denke, da spielen auch wieder viele Ängste einfach mit.
Hinter der Stellenausschreibung, die Frau Kuller einleitend erwähnt hat, steht ja, dass sie sich an beide Seiten richtet, also Menschen mit Migrationshintergrund und solche ohne. Und dahinter steht ein ganz spezifisches Konzept von interkultureller Integration. Und meine Frage wäre jetzt, ob Sie das vielleicht mal kurz erläutern könnten, dieses Konzept. Was?
Ja, gerne. Meine Vorgängerin, Frau Tuche, war Ausländerbeauftragte. Ausländer ist per Definition jemand, der keinen deutschen Pass hat. Das ist eine kleinere Gruppe, also zum Beispiel, ich wäre für mich selber gar nicht mit zuständig, weil ich habe eine doppelte Nationalität, ich habe einen deutschen Pass und einen anderen auch noch. Also als Ausländerbeauftragte wäre ich im Falle von Diskriminierung meiner Person und so weiter, was es ja durchaus auch gibt, wäre das gar nicht in der Zuständigkeit, sondern die Zuständigkeit waren Ausländer speziell. Und es gab Paradigmenwechsel und demnach wurde auch die Stelle umgeschrieben. Integration, so verstehe ich das auch, ist ein beidseitiger Prozess. Und ich denke, diese Bezeichnung geht da auch mit der Zeit und auch befasst sich mit der Thematik, die dazu gehört, nämlich dass das ein beidseitiger Prozess ist. Gesellschaften ändern sich durch Migration, Migranten ändern sich. Das ist bei Kulturen so. Die sind ja nicht konserviert in einer Dose und bleiben immer. Und diesen beidseitigen Prozess zu fördern, der nicht nur auf Toleranz also beruht, sondern auch auf Anerkennung und Respekt, das war der Gedanke dabei.
Vielleicht kann ich an der Stelle nochmal nachhaken. Wie sieht denn für Sie gelungene Integration aus? Was wäre denn gelungene Integration und lässt sie sich unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen überhaupt realisieren?
So, das sind zwei richtig große Fragen, sage ich mal. Gelungene Integration, also einmal muss man den Integrationsbegriff definieren. Also Deutschland als Einwanderungsland, wir sind das jetzt definitiv ein Einwanderungsland, ist für mich eine gelungene Integration, also ja, die Einheit in Vielfalt, das Anerkennen, dass Unterschiede da sind und man trotzdem eine Zugehörigkeit haben kann und die auch gegenseitig ist. Also absolut gelungen ist es, wenn wir uns gar nicht mehr darüber so in der Art und Weise unterhalten müssten, sondern dass Vielfalt in einer Gesellschaft, die es auch ganz ohne Ausländer gibt, ne? Also eine Gesellschaft hat Kulturen, es ist ja nicht nur eine Kultur, sondern unterschiedliche Kulturen, auch ohne Migration, die jede Gesellschaft hat. Also vorbildlich wäre es, wenn das für uns so selbstverständlich wäre, so eine Normalität darstellt, dass wir damit leben, ohne noch weiter daran arbeiten zu müssen. Das wäre der Idealfall.
Ja, jetzt möchte ich gleich mal ein Stichwort aufgreifen, was Sie auch erwähnt haben, dass quasi Kulturen eine wichtige Rolle spielen. Und gerade auch beim Prozess der Integration kommt dann auch im öffentlichen Diskurs oftmals wieder dieser Begriff der Leitkultur, der mal eine Zeit lang die Medien bestimmt hat, immer wieder auf. Jetzt wollte ich mal fragen, wie Sie quasi sich in dieser Frage verorten möchten oder was es auch an Konzepten oder Gegenkonzepten dazu gibt, weil dieser Begriff ist nun auch nicht unbelastet.
Nein, der Begriff ist nicht unbelastet. Und was soll eine Leitkultur sein? Also die deutsche Kultur, gibt es die an sich? Es gibt bestimmt Dinge, die dazu gehören oder wo wir auch vermuten, dass die dazu gehören. Wir haben Grundwerte, die sind per Gesetz auch da und die sind nicht verhandelbar. Aber Kultur, wie ich schon gesagt hatte, Kultur ist nicht ein einmal gepackter Koffer. Also ich nehme an, dass Ihre Kultur und Ihre kulturelle Prägung sich doch auch unterscheiden wird von die Ihrer Mutter und Großmutter, weil Kultur ist ja auch ein Orientierungssystem. Wenn wir das als Orientierungssystem verstehen, dann verliert ja Kultur seinen Sinn, wenn es nicht mehr wandelbar ist. Wir haben Systeme, also wir haben hier ein demokratisches System, wir haben ein Grundgesetz, haben wir auch nicht so lange, wenn man das mal so, wenn Sie das historisch betrachten, ist das auch jung. Und das sind die Rahmenbedingungen einer Nation, das ist nicht verhandelbar, aber darum geht es ja nicht. Unsere Kultur wandelt sich stetig und ständig, weil sonst hat sie keine Funktion mehr in dem Sinne.
Also was Sie jetzt gesagt haben, spricht ja so ein bisschen, spielt ein bisschen drauf an, auf den Begriff auch einer nachhaltigen Integration, eines nachhaltigen Prozesses, eines langfristigen Prozesses. Wir hatten es in der Ringvorlesung schon öfter mal bei verschiedenen Anlässen angesprochen, dass es im Moment recht kurzfristige Herausforderungen gibt, dass aber die Frage einer langfristigen Integration nochmal ganz andere Maßnahmen oder ganz andere Aktivitäten erfordert. Was würden Sie denn da nennen, was für eine langfristige, also strukturelle Integration sinnvoll, notwendig wäre? Und auch nochmal die Frage, sehen Sie im Moment die Möglichkeit, das auch zu realisieren?
Also das fangen wir damit an. Im Moment sind auch die meisten Kommunen damit beschäftigt und das ist auch dringlich, existenzielle Fragen abzuwickeln. Das heißt, wir haben im Moment hauptsächlich, haben die Kommunen damit zu tun, mit der operativen Handlungsweise, nämlich die Unterbringung der Menschen. Der Winter steht vor der Tür. Wie wir das schaffen, dass wirklich jeder nicht mehr gut, also wir sind da auch, musste man von den Standards runtergehen, das einfach Existenzielle, wie sind die Leute untergebracht, haben die im Bett, haben die ein Kissen, haben die erstmal ein Dach über dem Kopf und werden die nicht frieren im Winter, also so sieht das zurzeit aus und trotzdem gibt es da Überlegungen und das ist auch richtig so, dass man die Frage der Integration jetzt schon stellt. Also ich sag jetzt mal aus der ehemaligen Bundesrepublik, die Gastarbeiter-Ära, wo die Migration eine Arbeitsmigration war, als Rotationsprinzip gedacht war und ein Rotationsprinzip stellt uns nicht unbedingt vor die Frage der Integration, weil 3 Jahre arbeiten und dann geht man zurück in die Heimat. Das wurde erst, hat es uns vor Fragen gestellt, als der Familiennachzug kam, weil dann war klar, nein, das Rotationsprinzip, das funktioniert so nicht, die Menschen bleiben und da wurde auch die Ausländerpädagogik, da, aus der sich dann die interkulturelle Pädagogik entwickelt hat, die Macher standen dann vor der Frage, wie machen wir das, wenn jetzt Schüler kein Deutsch können und so weiter und so fort. Und ich denke, es hat einen Paradigmenwechsel in den letzten 10 Jahren gegeben, was man damals am Anfang versäumt hatte, wird schon auch nachgeholt. Es gab jetzt Gesetzesänderungen, dass die Sprachkurse oder auch die Integrationskurse schon sehr viel früher beginnen sollen bei Menschen aus den Herkunftsländern, die als wo man davon ausgeht, dass sie auch ein Bleiberecht erhalten werden. Also da wird dann nochmal differenziert. Aber das ist schon wichtig, dass wir uns jetzt die Frage stellen und auch jetzt da drangehen und nicht 20 Jahre ins Land verstreichen lassen. Und ich denke, da haben oder sollten wir auch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben.
Jetzt nochmal die Frage, Sie haben gesagt, es gab einen Paradigmenwechsel innerhalb auch des Ansatzes, wie Integration bewerkstelligen könnte. Und da steht natürlich auch mit hinzu, dass sich die Akteure innerhalb dieser Integrationsarbeit natürlich auch anders miteinander vernetzen und auch quasi versuchen, sich subsidiär gegenseitig zu unterstützen. Wie sieht denn die Situation diesbezüglich in Erfurt aus? Es gibt eine Fülle an Akteuren, hauptamtlich, ehrenamtlich, institutionell und zivilgesellschaftlich. Und jetzt würde ich mal fragen, wie quasi der Status der Vernetzung in dieser Hinsicht ist.
In Erfurt haben wir eine sehr große Beratungslandschaft, sehr große Hilfsbereitschaft, aber auch ein gutes Netzwerk, also die Stadt mit den Trägern. Wir haben ein regelmäßiges Netzwerktreffen, wo wir den Austausch direkt haben, auch wo das BAMF auch dabei ist und wo wir direkt auch an die Informationen angebunden sind. Das läuft ganz gut und das lief auch schon vorher und das läuft auch schon lange und es bilden sich ja immer wieder Netzwerke, es bilden sich auch andere Netzwerke, aber das Netzwerk in Erfurt, wo man auch Mitglied werden kann und mit dabei sein kann, das gibt es schon lange und das funktioniert ganz gut.
Sie haben gesagt, es gibt da verschiedene Akteure, das BAMF spielt eine wichtige Rolle. Gibt es denn da so eine Art zentrale Koordinierungsstelle, die quasi versucht, die ganzen Angebote, die ganzen Möglichkeiten, auch die Ressourcen zu bündeln und effizient umzusetzen? Oder läuft das quasi wirklich über die Vernetzung und quasi alles auf Augenhöhe? Oder gibt es da auch zentrale Schnittstellen, die das versuchen, ein bisschen in Bahn zu lenken?
Ich denke, Sie spielen jetzt auch auf die ehrenamtlichen Hilfen an. Ne? Da haben wir die Seite Erfurt hilft, wo quasi versucht wird, das und das wird gebraucht, das einigermaßen zu strukturieren. Wer helfen möchte, man kann die Seite aufrufen, wenn jemand was abgeben möchte oder auch Manpower, was ja ganz, ganz, ganz groß notwendig ist, der kann sich an die Seite wenden, dann geht das auch noch übers ZIM, da kann man sich auch dran wenden, dann gibt es noch ganz viele andere Akteure, aber erfurthilft.de, so, da wird das auch gesammelt. Und wir haben ein ganz großes zivilgesellschaftliches Engagement. Da gibt es auch einiges noch zu sagen. Also das ist auch sehr wichtig und das brauchen wir auch.
Ja, jetzt würde ich ganz gerne doch noch mal eine etwas kritische Frage vielleicht stellen oder provokative Frage. Der Tübinger Oberbürgermeister war es, glaube ich, der ganz offen gesagt hat, wir schaffen das nicht. Was erwidern Sie, wenn Sie sowas hören? Oder wie, ich entnehme Ihren Äußerungen jetzt, dass Sie so ein bisschen deeskalieren oder sagen, relativieren. Was antworten Sie auf diese Sorgen vieler Leute? Was ist Ihre Argumentation dagegen, gegen dieses doch bei vielen zu hören, wir schaffen es vielleicht doch nicht?
Wir können das schaffen, denke ich. Also das, ich bin jetzt auch keine Prophetin oder irgendetwas. Also wir schaffen das halt nur gemeinsam. Wir schaffen das nur gemeinsam und wir schaffen das auch nur, wenn wir das wollen. Und einmal zivilgesellschaftlich mit den professionellen Akteuren zusammen. Das ist eine ganz große Ressource, die da im Moment da ist, die aber auch strukturiert werden muss und wo auch schonend damit umgegangen werden muss. Also, weil wir brauchen dieses Ehrenamt, was zum Beispiel da ist, das brauchen wir länger als einen Monat oder zwei. Da brauchen wir eine Nachhaltigkeit. Das heißt, wir brauchen da auch eine Fürsorge den Ehrenamtlichen gegenüber und auch ein Appell an die Selbstfürsorge. Also lieber dann ein paar Stunden weniger und dafür länger, nachhaltiger. Und vor allem brauchen wir auch Strukturen, wo ein Austausch stattfinden kann. Also entweder die enge Anbindung an die professionell Arbeitenden oder sowas wie Supervision, weil ich denke, da sind auch viele Geschichten, viele Sachen, die man da nochmal reflektieren muss. Und natürlich braucht man da auch die finanziellen Mittel wie Hilfen vom Bund und Land. Das ist ganz klar. Ohne das geht das natürlich auch nicht. Ich denke, wir werden noch ein bisschen dafür brauchen, bis wir so in Strukturen richtig reinkommen, aber das ist eine Schätzung von mir. Das ist eine Schätzung von mir, wenn der Wille da ist, dass man das schaffen kann, dass man das aber auch nur gemeinsam schaffen kann, auch mit den Flüchtlingen gemeinsam schaffen kann. Also da ist ja auch eine ganz große Ressource, die man sehen muss. Also jemand, der wirklich sich so weit auf den Weg gemacht hat, der hat dann zwar in dem Moment, wo er hier ist, ist man dann hilfebedürftig, aber es ist auch eine ungemeine Stärke, es ist auch eine ungemeine Ressource, das zu machen, und es ist auch erstmal mutig. Und das muss man auch sehen, und da muss man auch dran andocken, sage ich mal, dieser Ansatz, diese sozialpädagogische Ansatz, Hilfe zur Selbsthilfe, den halte ich für ganz immens wichtig, weil es ist auch wichtig für Menschen zu sehen, ja, ich kann auch wieder mein Leben in die eigene Hand nehmen, zu Anfangs mit Hilfe, aber ich kann es auch selber, also ich kann auch wieder Herr meiner selbst, meines Lebens, der Gestaltung meines Lebens werden. Das kann einen auch aus dem Ohnmachtgefühl raushelfen, also da so das Gegenseitige, das halte ich für sehr wichtig und die gleiche Augenhöhe dabei beizubehalten.
Ja, Sie haben es schon angesprochen, quasi auch dieses Problem, dass auch in der Wahrnehmung von Leuten, die helfen möchten, natürlich auch der Diskurs des Flüchtlings manchmal auch recht undifferenziert ist, der Stereotyp manchmal geführt wird, der natürlich auch, wie Sie bereits angerissen haben, sehr stark eine Asymmetrie in das Verhältnis reinbringt, wo natürlich Ohnmacht und Hilfsbedürftigkeit sehr stark dominieren und der Impuls zur Selbsthilfe in gewisser Sicht fehlt. Da spielen natürlich auch Stereotype eine ganz große Rolle, auch bei Leuten, die jetzt nicht in der negativen Art und Weise äußern, wie jetzt zum Beispiel auch bei diversen Kundgebungen, die man hier am Mittwoch sieht. Mhm. Jetzt ist die Frage, der Punkt Stereotyp auch bei Personen, die eigentlich sehr wohlwollend sind, da würde ich gerne nochmal nachhaken, dass es diese gibt und was man natürlich auch, was man dagegen tun kann.
Stereotype gibt es? Ich denke, wir haben die alle. Wir haben alle irgendwelche Stereotype, sonst könnten wir ja die Dinge gar nicht einordnen, einschätzen und so weiter. Und dann gibt es halt so die Grenze, wann wird aus einem Stereotyp ein Vorurteil? Also wann meine ich etwas zu wissen, was vielleicht so auch gar nicht ist? Also was ich da als Orientierung brauchte, der Weg zum Vorurteil, der ist relativ schmal. Also da kann ich nur an uns alle, an mich genauso, also mir geht das da ja nicht anders, immer wieder appellieren, so die Selbstreflexion, die ist immens wichtig. Und als Sozialpädagogin sage ich das jetzt, also böse Mäuler sagen, dass wir unser Arbeitsfeld doch sehr damit erleichtern, indem wir unsere Klientel kulturalisieren. Also wir reden jetzt von Menschen, die auf der Flucht sind, die hierher kommen. Das ist die haben nicht eine gemeinsame Flüchtlingskultur. Die haben vielleicht eine Fluchtgeschichte, ja. Aber sie kommen, die sind sehr. Also wir reden über eine sehr, sehr, sehr heterogene Gruppe. Und zu sagen, ja, der ist Moslem, dem gebe ich nicht die Hand. Der eine ist vielleicht empört, dass ich ihm nicht die Hand gebe. Für den anderen gehört sich das nicht. Also diese Vorstellung, die ich selber von dem anderen habe, die doch immer mal wieder kritisch zu beäugen. Also das Individuum auch zu sehen. Natürlich ist man kulturell beeinflusst. Wir sind alle in unsere Kultur hereingeboren und haben da unsere Codes, die wir so kennen und die für uns normal sind. Das muss ein anderer erst lernen. Aber wann stülpe ich dem anderen ein und meine so, der ist jetzt schwierig, weil der hat diese Kultur, oder ist er vielleicht schwierig, weil der ist gerade in der Pubertät? Also da sehr differenziert das zu betrachten, das ist immens schwer.
Als Minister Lang hier gesprochen hat, haben wir über die Sprache gesprochen und ich habe mich so fast bereit erklärt, das zu initiieren, das Sprachlehrgänge stattfinden. Ich habe bis jetzt nichts machen können, keinen Ansatz gehabt, zumal die ganze Bewegung etwas nicht so lief offenbar, wie wir uns alle vorgestellt haben. Deshalb meine Frage, erstmal warum? Obwohl viele Dinge nicht geklärt sind, das wissen Sie auch alle, ob nun diejenigen bleiben und wie lange sie bleiben und wie es weitergeht, finde ich, und zu diesem Gedanken möchte ich vielleicht mit mir nachzudenken, ob es richtig ist, dass die bereit sind und vielleicht von der Universität auch unterstützt werden, zum Teil fachlich auch. Und zwar unabhängig davon, Sprachbildung, deutsche Sprache natürlich. Wer noch eine andere Sprache, ist günstig, vielleicht über eine andere Sprache das zu initiieren. Und auf das Ziel hinsteuern, wenn die Leute hier bleiben, dass dann die Prüfung jemand abnehmen könnte. Vielleicht Volkshochschule oder diejenigen, die kompetent sind. Und die Forderungen, die kenne ich nicht. Ich habe nur mal früher gehört, was da dazu ist für den Aufenthalt später oder für die Staatsangehörigkeit. Und zweitens, diese Bildung, die wir dann machen, ist ja nicht verloren. Es gibt vielleicht, oder die meisten sind ja, wurde berichtet, auch Minister hat das deutlich gemacht, junge Leute, ausgebildete Leute. Und selbst wenn sie wieder nach Hause fahren und dort bleiben, sie werden vielleicht eines Tages eine Zusammenarbeit initiieren. Also in diesem Sinne würde ich nochmal unterstützen, auf alle Fälle, was ich machen kann. Ich habe ein wenig Erfahrung in der Ausbildung der Sprache. Im Einzelnen konkret brauche ich das nicht zu sagen. Ich bin nicht berechtigt, Prüfung abzunehmen. Ja, dazu braucht man ein Dokument. Ausbilden kann ich, und das habe ich, das damals vielleicht erinnern Sie sich, wer dabei war, das kann jeder machen. Und wenn das unterstützt wird, offiziell umso besser. Dankeschön.
Ja, also erstmal vielen Dank für Ihre Hilfsbereitschaft. Diese Deutsch als Fremdsprache, die Zulassung, das zu machen, das ist jetzt vom BAMF erleichtert worden. Das ist jetzt dieser offizielle, formelle Weg. Und dann gibt es ja dieses viele ehrenamtliche Engagement, was jetzt nicht über solche Dinge läuft, wo aber auch Sprachhilfen gegeben werden und so weiter. Das ist ganz wichtig. Und ich denke, eine große Hilfe dabei, auch die Sprache zu erlernen, das ist einfach Kontakt. Kontakt, Austausch, Gesprächskreise, das ist ja was Gegenseitiges. Also man gibt was, aber man kriegt ja auch enorm viel zurück. Und ich denke, auch was ich vorhin so angesprochen hatte, diese kulturellen Codes, nenne ich mal. Also wenn ich hier in Deutschland zum Beispiel aufgewachsen bin, dann habe ich vieles, da wächst man hinein, das ist tradiert, das ist so ein tradiertes Wissen, dass man hier, dass ein kräftiger Handschlag, sogar die, sowas ist fast wie ein Vertrag, ja, das ist in anderen Ländern halt eben nicht so. Und diese ganzen Codes, die kann man eigentlich nur erlernen im Kontakt. Also für uns ist das selbstverständlich, für andere exotisch, und was für uns anderswo exotisch ist, ist für andere selbstverständlich. Also daher ist dieser Austausch, ich denke, dieser Austausch auf gleicher Augenhöhe, der ist immens wichtig, und da lernt man selber einfach auch sehr viel.
Weiß nicht, ob meine Frage jetzt vielleicht zu intim wird, aber Es wird immer so getan, als wenn Einwanderung, als wenn das so eine einheitliche Gruppe wäre. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ne? Also einmal zu der Zahl. Es sind ja, glaube ich, nach dem Zerfall der Sowjetunion 3 Millionen sogenannte Russlanddeutsche nach Deutschland eingewandert. Hat man nicht viel darüber geredet. 3 Millionen, das ist eine ganze Menge. Ne? Und dann finde ich doch bemerkenswert, und das wäre dann auch meine Frage, also es ist ja doch ein Unterschied, aus welcher Kultur Leute kommen. Und wenn ich zum Beispiel den Bildungserfolg vietnamesischer Jugendlicher im Erfurter Schulsystem teilweise sehe, ne? Die wachsen ja mit Konfuzius auf angeblich, immer noch. Ne? Das kontrastiert total etwa mit dem türkischer Jugendlicher in Berlin, wo ich vorher gelebt habe. Das heißt also, ein differenzierter Blick so darauf, wo Leute herkommen, ohne da jetzt spalten zu wollen oder bewerten zu wollen, der ist doch auch nochmal interessant. Ich weiß nicht, welche Beobachtungen Sie da so gemacht haben.
Also, das ist ein breiteres Thema, ja. Ich höre sowas öfters oder ich selber bin iranischer Herkunft. So, dann heißt es, ja, die Iraner, die sind ja so super integriert, ja, recht schönen Dank. Und die sind ja auch oft so gebildet. Gut, jetzt gehen wir aber mal zurück, ne? Also das war auch das Thema meiner Diplomarbeit halt, der Bildungsaufstieg von Migranten der zweiten Generation, und zwar aus der Gastarbeiter, die Kinder von den Gastarbeitern, weil die Iraner, ich kann das jetzt so für meine Eltern sagen, die Iraner, die damals gekommen sind zum Beispiel, die kamen zum Studium, das war eine ganz andere Bildungsschicht, die hergekommen ist, und die Gastarbeiter, die damals, da waren auch sehr Gebildete dabei, die dann auch nur zum Arbeiten gekommen sind, aber es kamen auch sehr viele aus dem ländlichen Umfeld, ja, die selber diese große Bildung gar nicht mitgebracht haben. Und wenn Sie die PISA-Studien kennen, dann wissen Sie ja auch, womit leider immer noch sehr stark der Bildungserfolg zusammenhängt, nämlich mit dem sozialen Quartil, aus dem Sie herkommen. Das gilt im Übrigen auch für rein Deutsche, ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll, ja, gilt das ebenso. Nur, dass Sie auch sehen müssen, dass die Gastarbeiter, und ich nehme auch mal an, dass das damals die Vertragsarbeiter hier, die wirklich nur zum Arbeiten kamen, wo keine Integration quasi gewünscht war, wo auch die Sprachkurse in der Form nicht vorhanden waren, auch quasi eine Unterschichtung der Gesellschaft waren, ja. Und das ist ein doppelter Erfolg und eigentlich eine doppelte Art von Emanzipation, daraus heraus Bildungserfolg zu haben. Also ich wehre mich immer so ein bisschen gegen diese, dagegen zu sagen, ja, die Gruppe, die ist gut integrierbar, ist das auf ihre Kultur zu, also ich sage Ihnen mal was, ein iranischer Bauarbeiter versteht sich vielleicht besser mit einem deutschen Bauarbeiter als jetzt mit einem iranischen Arzt, das kann durchaus passieren, und das ist, was ich meinte mit Kulturen, Gesellschaften haben Kulturen, wir haben hier ganz viele Kulturen, Subkulturen, und die uns prägen, also ich denke, das spielt auch mit rein.
Ja, ich habe noch mal eine Frage. Sehr aktuell wird ja jetzt überlegt, den oder beziehungsweise heftig diskutiert, den Syrern den Familiennachzug zu verwehren. Und Familie ist ja auch ein extrem großer Aspekt von Integration. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht glauben, dass das die Integrationsleistung auch extrem zurücksetzt, wenn sich eben die ganzen Syrer, die syrischen Männer, die jetzt hier sind, die ganze Zeit Sorgen darum machen, dass ihre Frauen und Kinder und vielleicht Großeltern überhaupt gar nicht auf sicherem Wege nach Deutschland kommen. Glauben Sie nicht, dass das die Integration eher erschweren würde?
Ich würde das noch nicht mal unter Integrationsaspekten sehen wollen. Das ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Also das macht mir große Sorgen. Also ich, von der rein menschlichen Sicht finde ich das sehr, sehr fragwürdig. Finde ich das sehr, sehr fragwürdig. Also die meisten jungen Männer, die kommen, die wollen ihre Familien nachkommen lassen. Und natürlich schickt man den vor, wo man meint, dass der das auch schaffen kann. Und das ist ganz wichtig auch, dass die Frauen und Kinder auch geschützt sind, und genau durch diese Dinge, das befürchte ja nicht nur ich, das befürchten viele, ist, dass sich dann die Familien auf einen weitaus gefährlicheren Weg machen, und ich finde diesen Gesichtspunkt der Frage wesentlich wichtiger. Also da sage ich Ihnen auch als Integrationsbeauftragte, an dem Punkt stellt sich für mich jetzt erstmal nicht die Integrationsfrage, sondern dass ich das einfach menschlich für bedenklich halte.
Ich will noch eine Frage dazwischen schieben, die so ein bisschen zwischen diesen beiden Fragen liegt, die gerade gestellt wurden. Nämlich die Frage nach der Rolle von Gender, von Geschlecht. Also man hat den Eindruck, auch den Bildern nach, dass sehr viele junge Männer jetzt kommen, die dann eben einen Familiennachzug auch anstreben. Ist dieser Eindruck richtig, würden Sie sagen, oder spiegelt sich das auch in Ihrer täglichen Arbeit, dass Sie zunehmend jetzt mit dieser Gruppe auch zu tun haben und dann auch im Hinblick auf den Bildungserfolg gibt es, oder auf die Bildungsentwicklung und Bildungsintegration, gibt es da vielleicht auch nochmal eine geschlechtsspezifische Differenzierung? Würden Sie da was sehen?
Also ich habe in meiner täglichen Arbeit so, weil ich ja auch nicht im operativen Geschäft tätig bin, eigentlich nicht damit zu tun. Ja, es sind im Moment sehr viele junge Männer, diesen Eindruck habe ich auch. Also es kommen aber auch immer wieder Familien jetzt. Also der Gender-Aspekt, worauf zielt der jetzt ab? Auf die Herkunft der Menschen, die herkommen oder...
Ja, also ist es eben vielleicht schwieriger, das ist jetzt auch so ein Vorurteil, was man eben auch öfter hört, junge Männer in ein Bildungssystem zu integrieren als junge Frauen, oder sind vielleicht Frauen auch manchmal bildungsorientierter oder auch weniger bildungsorientiert? Sehen Sie da irgendwie Unterschiede?
Ich denke, das kann man jetzt gar nicht sagen. Es kommt darauf an, wer der Mensch ist, der gekommen ist. Es kann sein, dass ich in Syrien eine super gut gehende Praxis hatte, Swimmingpool, ein tolles Haus und musste fliehen. Es kann aber auch sein, dass ich der Bäckersgehilfe von nebenan war und vielleicht noch nicht auf einer Schule war. Es kommt auch darauf an, wie lange mein Land im Krieg sich befindet, ja, Afghanistan, wie lange ist Afghanistan in Krieg und in einem kriegsähnlichen Zustand, dass sie da eine höhere Analphabetenrate zum Beispiel haben, das erklärt sich daraus, was aber nicht heißt, dass sie da nicht auch sehr lernfähige Menschen haben, das ist individuell unterschiedlich und natürlich auch mit den Bedingungen, die da sind. Ich kann Ihnen zu meiner Beschämung sagen, dass zum Beispiel die afghanischen Flüchtlinge im Iran, sie dürfen keine Schulen mehr besuchen, also dass sie dürfen nicht auf eine Schule, die Kinder, ja, und Staatsdienst sowieso nicht und dies und das und jenes auch nicht, das ist ihnen verboten. Daraus erklären sich wieder andere Fragen. Andererseits zum Beispiel, wenn ich jetzt bei dem Herkunftsland meiner Eltern bleibe, kann ich sagen, Islamische Republik Iran, 60% der Universitätsabgänger sind weiblich. Also es ist, wir reden wirklich, wir reden nicht um eine homogene Gruppe, also, sondern um sehr, sehr unterschiedliche Geschichten, sehr viel unterschiedliche Schichten, sehr viel unterschiedliche Bildungsschichten.
Ist aufgefallen, dass es ja doch mindestens 5000 Menschen gibt, die nicht so einverstanden sind und also ich glaube bei näherer Betrachtung einfach Angst und Unwissen haben gegenüber den Flüchtlingen und ich habe mir dann irgendwann gedacht, brauchen die nicht auch Hilfe? Oder also ich meine, gibt es irgendeine Art und Weise, denen auch mal zu zeigen, habt ihr nicht so eine Angst? Oder weil ich finde, die Gewalt nimmt ja auch zu und also von Seiten der Nicht-Flüchtlinge, also der besorgten Bürger und meine Frage ist, also mir kommt es halt vor, wenn man das so laufen lässt, dass dann irgendwann halt extrem eskalieren wird und inwiefern es da Projekte oder Ideen gibt, den Menschen irgendwie die Angst zu nehmen oder die aufeinander zugehen zu lassen oder die verbinden zu lassen sich. Also dieses Erfurt-Lacht-Fest, was jetzt am Wochenende war, war so für mich persönlich so ein erster Moment, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, dass normale deutsche Menschen, Flüchtlinge und speziell orientierte deutsche Menschen, also auch der durchschnittliche AfD-Anhänger lief da so rum und guckte sich das mal ein bisschen so an, so bekannt gemacht haben oder Kontakt geknüpft haben und ja, gibt es das noch in anderer Form oder ist das überhaupt ein Thema zurzeit?
Ich denke, das ist auf jeden Fall Thema. Gestern war ja auch die Veranstaltung auf dem Domplatz, Mitmenschlichkeit, da war ich da und das waren halt eine ganz große Gruppe, die anders denken. Aber jetzt so die Angst vor dem Fremden, die Angst vor dem Neuen, die ist immer da. Die war ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg da, die Angst, die ganz, ganz große Angst vor den Flüchtlingen. Ich denke, da, wo man auch wenig andere, also die Statistiken zeigen ja, da, wo wenig Migrationshintergrund oder wenig Migranten da sind, ist die Angst vor Überfremdung natürlich größer, weil es auch weniger Berührungspunkte gibt. Ich denke, das Einzige, was gegen Angst hilft, ist Kontakt. Also von 100 Menschen, sagen wir mal, die aus Hessen jetzt nach Thüringen morgen einwandern als Beispiel, werden sie auch 2 ohne Heiligenschein darunter haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und genauso ist das auf der anderen Seite. Also vieles kommt einem fremd vor, wie die sich anziehen, dass man halt lauter auf der Straße ist und wir kommen den anderen vielleicht auch mal erstmal fremd vor und da wende ich mich auch ans Ehrenamt. Das Beste, was wirklich hilft, ist Kontakte, so sei es Projekte wie internationale Gärten oder ich weiß noch im Sommer, das war hier in der Martini-Kirche, da wurde ein Fastenbrechen, ein Asan im Gemeindesaal der Kirche gehalten und das war wirklich Gemeinsamkeit. Natürlich erreichen sie erstmal die Menschen, die sich dafür interessieren, aber wir alle, wie wir hier so hier in diesem Raum sitzen, sind wir auf unsere Art auch Multiplikatoren mit unseren Gedanken und was wir davon halten und wie wir den anderen betrachten. Also und das hat auch schon eine Wirkung und hilft. Ansonsten kann man informieren. Also auch in der Stadtverwaltung. Wir hatten, ich hatte diesen September einen Crashkurs Islam, wo ich einfach nur mal Informationen, was ist der Islam? Also es gibt ja nicht den Islam, sondern die Grundpfeiler und so weiter. Ich denke, das Beste ist Information, aber Kontakt, Kontakt, Kontakt.
Eine Frage habe ich. Haben Sie in Ihrem Umfeld Probleme mit den verschiedenen Religionen? Man hört immer wieder Glaubenskriege. Was können Sie mir da sagen?
Also hier in meinem Erfurter Umfeld habe ich das nicht. Ich hatte das auch in der Vergangenheit nicht. Natürlich gibt es auch Auseinandersetzungen. Es kommt auch drauf an, aber dass es so richtige Konfrontationen oder so gegeben hatte, habe ich persönlich nicht mitgekriegt, was nicht heißen muss, dass es sowas nicht gibt. Aber ich selber habe das hier in Erfurt und so nicht mitgekriegt.
Und sonst würde ich dich mal kurz mit einer Frage nochmal dazwischen schieben. Und zwar, was auch schon angeklungen ist, teilweise das Thema Trauma. Wir haben es jetzt vor allem mit Flüchtlingen, die aus Bürgerkriegssituationen zu tun haben. Da sind ja zum Beispiel auch Kinder drunter, deren bewusste Erinnerungen eigentlich nur mit dem Bürgerkrieg verbunden sind. Jetzt ist natürlich der Punkt klar, es ist ja auch professionelle Betreuung notwendig. Die Angebote dafür sind natürlich auch beschränkt. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem gegenwärtig. Aber was kann man denn vor allem, wenn man als Ehrenamtler tätig ist? Es ist ja auch eine Situation, vor allem wenn man jetzt in der Kinderbetreuung tätig ist, wo viele Ehrenämtler ja auch tätig sind. Wie kann man da konkret mit umgehen? Was gibt es da, eine Möglichkeit, wie man das irgendwie abfedern kann oder ähnliches? Das jetzt.
Also Traumata müssen nicht zwangsläufig zu psychotraumatischen Belastungsstörungen führen. Das sollte man erstmal wissen. Man sollte sich mit dem Thema befassen, sich damit auch ein bisschen auskennen. Also da kann man sich auch gut belesen oder gibt es auch Informationsveranstaltungen. Was ganz wichtig ist, ist Struktur. Also sowieso. Also wenn Sie da sind und warten, dann ist es ganz wichtig, dass Sie eine Struktur haben, dass sie Kontakte haben, dass sie auch als Mensch wieder anerkannt werden. Und die Hilfestellung, also ich weiß das jetzt von Dr. Özkan, der gesagt hatte, ja, wenn traumatisierte Patienten den Weg zu uns finden wollen, wir möchten schon, dass sie den selber finden. Also die schaffen das auch mit dem Bus und so weiter, dahin zu fahren. Und das stärkt sie auch. Es stärkt einen, wenn man Schritt für Schritt sein Leben auch wieder in die Hand nehmen kann und quasi selber was bewirken kann und aus einer Ohnmacht da rauskommt. Also weiterhin dieser Ansatz, aber das gilt sowieso für alle Bereiche, ne? Die Hilfe zur Selbsthilfe ist da ganz wichtig, dem anderen auch was zutrauen. Also und zeigen, wie kann ich es selber auch schaffen, weil das ist ganz wichtig für das Selbstbewusstsein. Und wenn man wirklich unter einer Belastungsstörung leidet, da haben wir tatsächlich das Problem, dass es gar nicht so viele Behandlungsplätze gibt. Es gibt immense Wartelisten und das ist sehr schwierig. Also ob man da Kurse anbietet mit Entspannungsübungen, um erstmal runterzufahren oder so, das wären auch Möglichkeiten. Aber das ist auch schon ein sehr, sehr spezielles Thema. Also
ja, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass man die Flüchtlinge auch als Ressource sehen soll. Und jetzt haben Sie von Hilfe zur Selbsthilfe geredet. Inwiefern ist denn sowas möglich, wenn die Flüchtlinge erstmal in diesen Massenunterkünften untergebracht werden? Also ist sowas da überhaupt möglich in der Form?
Das ist bestimmt erstmal sehr, sehr, sehr schwierig, ne? Also Sie sprechen wahrscheinlich auch von den Notaufnahmestellen und den Erstaufnahmestellen, aber da will ich Ihnen ein Beispiel, das ist jetzt so ein kleines Beispiel einfach, so eine 18-Jährige, die ich kenne aus der Gegend um Friedland drumherum, die hatte ihre Arbeit für die Schule, die machen ja jetzt sowas fast wie so eine Hausarbeit, müssen die ja in der Oberstufe erstellen, und die hatte Interviews in Friedland mit geflüchteten Menschen, mit ihrer Freundin, die auch arabischsprachig ist, durchgeführt. Und das sind halt Mädels, und drei Dörfer daneben gehen die reiten. Und dann hatten die so angefangen, die Kinder, die da in Friedland, das ist eine Erstaufnahme. Man weiß auch nicht, wie lange die da sind. Sind sie ein paar Wochen da, drei Monate sind sie da weg. Also zum Reiten einzuladen, dann hatte sich der Ortsbürgermeister bereit erklärt, dafür eine Logistik herzustellen, also die Busse und so weiter. Und daraus haben die dann tatsächlich ein Projekt gemacht, was wirklich so ganz klein angefangen hatte, was jetzt so wöchentlich durchgeführt wird. Und das ist einfach, das tut den Kindern da einfach gut, da mal rauszukommen, zwei Stunden wirklich da ihren Spaß und eine andere Art von Normalität zu erleben. Also das war jetzt ein kleines Beispiel, aber in dem Rahmen, denke ich, kann man auch einiges machen.
Ja, meine Frage geht ziemlich in die ähnliche Richtung. Ich stelle mir die Frage, wie konkret Hilfe zur Selbsthilfe aussehen soll und wie man es schaffen kann, dass die Geflüchteten selbst vielleicht auch einfach mal sprechen können, was die für Bedürfnisse haben und wie auch für sie konkret ihre Arbeit dort aussieht. Also, dass Empowerment geschaffen werden kann und dass die Menschen einfach mal selbst zu Wort kommen können.
Ich denke, Das passiert in der Zusammenarbeit. Was ich auch klasse fände, wäre, wenn man Projekte initiiert, wo vielleicht auch Migranten, die schon länger da sind oder diesen Weg auch hinter sich haben, da mit reingeholt werden. Das macht auch, ich hatte da letztens einen Projektantrag darüber gesehen, was genau mit dieser Idee arbeitet. Also, dass das eine Mischung ist, also dass die schon auch da sind, den anderen mithelfen, und das kann man auch mit strukturieren und das Ganze auch noch interkulturell gestalten, indem man das nicht so, indem es einfach ein Mischungsverhältnis ist und auch das gegenseitige Lernen da ist, also das interkulturelle Lernen. Und ich denke, da ist auch so, halte ich es für wichtig, auch die eigene Perspektive so ein bisschen im Auge zu behalten, also dieses ja, ich helfe jetzt, aber vielleicht kannst du mir an der anderen Stelle auch helfen, also dass wir da auch die Augenhöhe, die gegenseitige, nicht verlieren.
Okay, mir wurde neulich ein Beispiel erzählt von einer Gemeinde, von einem Kleinstadt in Franken, und zwar, dass dort eben auch die Bevölkerung recht Vorbehalte hatte gegen ein neues Flüchtlingslager, und da wurde dann irgendwie ein Projekt gestartet, wo dann eine Gruppe von, ich glaube, so 30 Geflüchtete angefangen haben. Es war organisiert, einen Platz irgendwie umzugestalten, der also irgendwie in einem schlechten Zustand war, und irgendwie ist das auf sehr positive Resonanz gestoßen, weil zum einen ja sich die Menschen gefreut haben, die schon länger dort wohnen, und die Geflüchteten das Gefühl hatten, etwas zurückgeben zu können. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, also da ich das durchaus, also sobald natürlich Arbeitseinsatz irgendwie verpflichtend ist oder Zwang, dass das halt alles andere als eine gute Idee ist. Aber doch der Gedanke irgendwie, dass Integration vielleicht auch damit verbunden ist und gerade auch so eine, auch diese ganze Flucht, die dann häufig irgendwie noch konfrontiert wird mit dem Vorwurf der, der Bevölkerung, dass irgendwie die Menschen nur kommen, um zu nehmen und zu nehmen, aber nicht zurückgeben wollen. Inwieweit ist es denn ein Gedanke bei der Integration, dass man irgendwie Möglichkeiten schafft, wo die Menschen freiwillig was zurückgeben können? Also sich irgendwie einsetzen können, ja, das Gefühl haben, dass sie ja, etwas geben können.
Also jetzt habe ich die Frage nicht so ganz...
Also die Frage war, genau, also eben dieses Beispiel, ja. Wo Geflüchtete einen Platz umgestaltet haben und daraus leitet sich die Frage ab, ob das nicht vielleicht elementar für Integration noch ist, dass man möglichst frühzeitig schon Möglichkeiten bekommt, dass man selbst als Geflüchteter etwas zurückgeben kann und genau selbst aktiv werden kann sozusagen. Auch das Gefühl hat, also das Land nimmt mich auf und ich habe eine irgendwie mir meine Existenz gesichert und ich habe eine Möglichkeit, irgendwie selbst mich einzubringen und etwas zurückzugeben.
Kann man sicher machen. Also ich meine, es gibt ja viele Unterkünfte, wo auch sehr viele Ehrenamtliche helfen. Da helfen ja die Flüchtlinge mit. Die sitzen ja auch nicht nur da. Also wenn sie die Möglichkeit denn haben. Ne? Und da kann man sicher auch, denke ich, Projekte machen. Aber so längerfristig gesehen, also was ich jetzt... Also zwei Schienen, so erstmal die Zeit, wo ich da noch nichts anderes machen kann, was für Möglichkeiten gibt es, dass man sich gemeinsam engagiert. Ich meine, das muss initiiert werden in einer gewissen Weise, weil wir müssen den Menschen Zeit geben, auch anzukommen. Das muss schon, denke ich, initiiert werden, gemeinsam auch organisiert werden. Das ist so die eine Schiene und die andere Schiene ist ja die langfristige. Sie werden auf... Da gehe ich jetzt mal auf die berufliche Integration rein. Da soll es auch Änderungen geben, dass die Anerkennung und diese ganzen Verfahren zum Beispiel schneller laufen. Ne? Und dass die Menschen beruflich dann auch hier wirklich einen Einstieg kriegen können, dass die Anerkennung oder was man dazu braucht, das ist ja ein immens langer Weg, den sie durchlaufen müssen, von Sprachkurs bis Integrationskurs, bis gibt es noch so Zusatzprogramme, wie ihr Abschluss in einem anderen Land dann doch hier irgendwie kompatibel gemacht werden kann, vielleicht müssen sie dazu noch ein Jahr in Kurs. Also diese Wege müssen auch schneller werden, das ist so auch ein Standbein für einen Menschen und das gibt auch der Gesellschaft was wieder. Also erstmal die kurzfristige Perspektive, solange ich in einer Unterkunft bin. Was kann man da gemeinsam initiieren, was allen zugute kommt? Das ist ein gemeinsamer Gedanke, finde ich. Und dann aber auch der langfristige Gedanke, dies alles, was jetzt auch passieren soll, dass das beschleunigt wird, dass Menschen eine reelle berufliche Chance hier haben. Das trägt ja unsere Gesellschaft auch.
Vielleicht kann ich dazu noch was sagen und auch vielleicht auch noch mal fragen dann an Sie. Also ich finde diese Idee ganz wichtig und gerade, dass Sie da auch schon ein Beispiel hatten, fand ich jetzt ganz interessant. Wir hatten überlegt, von der Universität aus eine Initiative zu machen zum St. Martin hier, Flüchtlinge teilen. Mit Erfurtern. Er hat dann nicht geklappt, weil wir die Idee zu spät hatten, um in dem jahrelang vorgebuchten Tischvergabesystem da irgendwie noch reinzukommen. Aber das ist so auch der Gedanke, also nicht Flüchtlinge nehmen, sondern Flüchtlinge geben was. Ne? Und ich weiß auch, dass es, ich habe gehört von Initiativen von Unternehmern aus Erfurt, die sagen, sie möchten gerne sowas initiieren, sie möchten nicht zuletzt, um auch in der Presse Gegenbilder zu schaffen. Also nicht nur die Bedürftigen auf der Stufe sitzen, auf der Bahnhofsstufe sitzen, Familienfrauen mit Kindern, die irgendwie im Grunde nichts haben und man eigentlich sofort den Impuls hat, da was zu geben, zu spenden, sondern sie möchten Gegenbilder schaffen und Flüchtlinge möchten auch was tun. möchten sich auch beteiligen, möchten sich einbringen, ehrenamtliche Tätigkeit machen, was Gemeinnütziges tun. Ich weiß aber nicht, und das wäre jetzt die Frage an Sie, wie kann man sowas realisieren? Also ich kenne jetzt jemanden, der sagt, ja, ich habe eine Idee, was sie machen könnten, was man da machen könnte, was dringend nötig wäre. Ich weiß, dass in der Turnhalle in Erfurt Flüchtlinge sind und in der Uni Erfurt. Und was mache ich jetzt? Wie kann ich jetzt vorgehen?
Der beste Kontakt ist da über die Sozialarbeiter der Unterkünfte. Also das ist die Drehscheibe. Und das ist der beste Kontakt. Also die kennen die Menschen, die da sind, die können das erfragen. Also wenn sie auch jetzt sehr enge Kapazitäten haben, trotzdem ist das so, da der Ansprechpartner. Und dieses, was ich erzählt hatte, das Fastenbrechen, war auch so eine Initiative. Also da hatten ein paar Menschen wirklich einen ganzen Tag gekocht. Die Flüchtlinge hatten mit ihren Möglichkeiten da auch diverse Süßspeisen und so weiter. Und das war wirklich eine wunderschöne gemeinsame Aktion. Also das hat richtig Spaß gemacht. Man hat miteinander geredet. Also das ist eine ganz schöne Sache. Aber da kommen sie am besten über die Sozialarbeiter, die in den Unterkünften sind. Und da können sie auch im Sozialamt anrufen oder auch bei mir im Büro. Und dann kann ich die Kontakte herstellen.
Da würde ich das auch nochmal kurz nutzen. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über, was kann man tun, um zu helfen. Es wurde auch schon gesprochen, dass es darum ging, dass Möglichkeiten des Engagements für Flüchtlinge geschaffen werden. Jetzt ist natürlich auch der Punkt, bei der Messe war ja auch eine unheimliche Solidarität und ein Engagement von Erfurtern, die einen Migrationshintergrund haben. Vielleicht nicht direkt oder indirekt, aber zum Beispiel auch von Leuten, die seit vielleicht ein halbes Jahr, seit einem Jahr da sind. Und meine Frage wäre jetzt, was Ihre Erfahrungen sind, was quasi von Erfurtern mit eigenem Migrationshintergrund, was da auch an Aktivitäten kommt, was da gemacht wird in Erfurt?
Also einiges. Einmal dieses Fastenbrechen, was ich Ihnen erzählt hatte, war von Erfurtern mit Migration oder von Deutschen mit Migrationshintergrund, je nachdem von welcher Seite Sie das betrachten. Der Ausländerbeirat war auch in der Messehalle sehr, sehr aktiv. Und was viele von uns tun, was ich früher auch gemacht hatte oder wenn ich das kann, jetzt auch noch mache, ist übersetzen. Einfach, ne? weil da mangelt es an allen Ecken und Enden. Und das läuft eigentlich auch hauptsächlich mit Menschen, die da bereit sind, einfach mitzulaufen und zu übersetzen und ihre Zeit zur Verfügung zu stellen, weil da haben wir einfach Engpässe. Soll ich das mal laut sagen, Ihre Frage? Also es war die Frage nach den Sprachen, die meisten Syrer sprechen Arabisch, aber sehr viele Syrer sprechen auch Englisch. Ne? Ja, also klar, mit Englisch können sie sich auch oftmals selber helfen, aber manchmal braucht man das. Also die sprechen Arabisch. Bei den Afghanen ist dann auch Farsi oder Urdu gefragt. Und ein Problem haben wir bei den ganzen afrikanischen Sprachen, die wir da teilweise nicht abdecken können. Das wird dann manchmal schwieriger. Also.
Jetzt würde ich doch ganz gerne noch mal eine zuspitzende Frage vielleicht stellen. Ich nenne es mal so. Herr Lauinger, der kürzlich auch hier in der Ringvorlesung war, hat uns doch ein sehr dramatisches Bild gezeichnet von erst ankommenden Flüchtlingen, wo die Kapazitäten der Aufnahme, der Erstaufnahme und der menschenwürdigen Betreuung an ihre Grenzen und auch darüber hinaus gehen. Dass die Politik im Grunde kaum in der Lage ist, das irgendwie zu managen, dass das explodiert ist im Juli, August, September, dass es auch massiven Widerstand, das wissen wir auch alle, massiven Widerstand in der Bevölkerung gegen neue Lager, Erstaufnahmeeinrichtungen gibt. Und was Sie jetzt schildern, klingt alles ziemlich entspannt, muss ich jetzt sagen. Also auf mich wirkt das entspannt. Ist diese Welle in der Integration noch nicht angekommen, dass sozusagen das jetzt erstmal die Erstaufnahmebereiche betrifft? Also es ist ja tatsächlich eine Sache, die in den letzten Monaten eigentlich so angeschwollen ist. Erwarten Sie die große Welle noch, auch in Ihrem Bereich? Oder ist das entspannter oder wie ist die Situation da?
Das sind viele Situationen, die Sie da bezeichnen. Die Situation in den Erstaufnahmen, ja, und die ist gar nicht entspannt. Da ist einfach das ist eine Realität, wo ich meinte, es geht jetzt auch nur, also die Kommunen, die Landkreise, die arbeiten nonstop. Also hier die Stadtverwaltung, die arbeiten wirklich nonstop daran, Plätze zu akquirieren. Also um das Existenzielle erstmal zu decken, das ist nicht entspannt. Das ist wirklich mit sehr, sehr viel Manpower, also da wird wirklich heiß dran gearbeitet, weil alle wollen, dass das eine gute Lösung halt gibt, dass die Leute gut erstmal untergebracht sind. Da hat Herr Leuinger auf jeden Fall recht. Also das muss jetzt bewerkstelligt werden, aber ich sehe das Ganze auch ein bisschen langfristiger und vielleicht bin ich deshalb entspannt, ich weiß es nicht, vielleicht auch, weil es 7 Uhr abends ist, keine Ahnung, aber ich denke, also die in der Erstunterkunft oder die Notaufnahmen machen, das ist gar nicht entspannt. Also als die ersten Busse da oben in der Thüringenhalle ankamen, das war schon eine ganz besondere Situation. Da kamen die Busse und dann hat man gemerkt, okay, ne, als wer die Nachrichten gesehen hatte und wusste, was in München los war, der wusste auch, dass das dann in den Städten überall auch so sein wird. Ne. Da hat man auch gemerkt, es war noch nicht so richtig die Struktur da. Also Bus kommt doch, Bus kommt nicht. Also wir Ehrenamtliche sollen wir bleiben oder gehen. Nein, warten Sie noch eine Stunde. Ups, der Bus ist jetzt irgendwo anderswo in Deutschland unterwegs. Ne. Klar, weil die Situation war neu, aber ich denke, das wird man mit der Zeit gehandelt auch kriegen und müssen. Und es ist auch verständlich, wenn kleine Ortschaften, also ich habe jetzt von einem Ort gehört mit 100 Einwohnern und eine Einrichtung mit 500, das ist dann nicht sehr bedacht, sage ich mal, aber vielleicht hat man im Moment auch nicht so groß die Wahl.
Ich höre jetzt eine Stunde lang ziemlich aufmerksam zu. Mir ist aber immer noch nicht klar, wen wir vor uns haben. Es ist die Ausländerbeauftragte der Stadt Erfurt. Jetzt meine Frage. Sind Sie weisungsgebunden gegenüber dem Oberbürgermeister der Stadt? Das heißt, sind Sie Beamtin oder Angestellte der Stadt Erfurt? Oder sind Sie eine Art Ombudsfrau der Flüchtlinge, die also von außen sozusagen als Beraterin, als Vermittlerin, als und so weiter tätig ist? Das wäre meine Frage.
Gut, die Frage beantworte ich Ihnen gerne. Also ich bin die Beauftragte für Migration und Integration. Das ist umbenannt worden von Ausländerbeauftragte, weil es sich nicht mehr nur auf Ausländer fixiert. Also ich bin Bereich Oberbürgermeister, ich bin angestellt, keine Beamtin und die Landesbeauftragte, Frau Krupa, sie trägt den Titel Beauftragte für Migration, Integration und Flüchtlinge. Also meine Bezeichnung ist Beauftragte für Migration und Integration, aber für mich sind Flüchtlinge eine Gruppe von Migranten, also Krieg, Verfolgung, vielleicht Armut ist unter anderem ein Grund, sein Land zu verlassen. Also es gibt ja alle möglichen Gründe, hierher zu kommen, sei es zum Studium, sei es um eine Arbeitsaufnahme. Und Flucht ist halt, war auch schon immer menschheitsgeschichtlich eine der Ursachen, seine Heimat zu verlassen. Also ich bin da nicht eine Flüchtlingsbeauftragte, aber das zählt da natürlich mit rein. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Ja?
Gut. Ja, hinter meiner Frage stand natürlich eine andere. Sie haben über Ihre Tätigkeit gesprochen und auch da ist mir nicht so ganz klar, worin die nun eigentlich besteht. Auf der einen Seite sagen Sie, wie wichtig Kontaktbildung ist und man müsste also die Leute zusammenführen. Wer macht das? Ist das Ihr Gebiet oder ist es das Gebiet von Freiwilligen Organisationen, sozialen Organisationen im Umfeld? Oder wäre das eben eine Ombudsfrau für Immigrationswesen oder Flüchtlinge? Das war meine Frage jetzt, die im Hintergrund stand. Und mir ist nämlich aufgefallen, dass Sie sehr allgemein von diesen Kontaktherstellungen und von diesen Iftar-Sprachen und so weiter, das ist ja alles sehr schön, aber das sind Einzelfälle, die Sie dann auch immer wieder bemühen. Frage, was passiert in der Breite dann? Es ist einfach angesichts der Zahlen ja nötig, dass da viel mehr geschieht. Und ich würde auch weitergehen und sagen, es gibt ja auch viele, die bereit sind zu helfen, aber gar nicht wissen, an wen sie sich wenden. Und Sie sagen dann, ja, wenden Sie sich an die Sozialarbeiter. Die haben nun wirklich den Kopf woanders stehen. Also das ist jetzt meine Frage an Sie. Wer ist eigentlich dafür zuständig? Es müsste doch dann so etwas wie eine Börse geben. Projektbörse, Kontaktbörse oder wie immer Sie das nennen wollen. Die kann ja auch übers Internet funktionieren und muss nicht über Büroarbeit gehen.
Diese Art von Börse würde ich das nicht nennen, aber eine Koordinierungsstelle, die ist von der Stadtverwaltung eingerichtet worden. Es ist tatsächlich so, das haben Sie auch richtig gesehen, ich selber habe keine eigenen Projekte und auch so gut wie nicht die Möglichkeit dazu. Mein Büro jetzt ist in einem Projekt drin, das ist Fremde werden Freunde, was schon vor Jahren initiiert wurde. Und ansonsten kenne ich halt die Projekte oder kann sagen, das anstoßen. Was wir von der Stadt haben, ist die Seite erfurthilft.de. Das ist die Seite, wo man, also die offizielle Seite von uns, wo wir auch versucht haben, das dadurch zu strukturieren. Es wird da aber auch weiter dran gearbeitet. Ich kenne aber also einige Projekte in Erfurt, die das initiieren. Die Sozialarbeiter, haben Sie völlig recht, die haben schon einen Personalschlüssel, der sie gut beschäftigt sein lässt. Das ist richtig. Aber trotzdem denke ich, ist das der richtige Weg. Also wenn Sie den direkten Kontakt haben wollen, da können Sie auch mich anrufen und ich kann auch nochmal den Kontakt zu den Sozialarbeitern herstellen. Aber es gibt auch andere Initiativen und Seiten von Erfurt. Wir versuchen das zu sammeln, also alle kriegen wir gar nicht zusammen, weil das wirklich auch viel ist. Sie können sich auch über einen Flüchtlingsrat zum Beispiel daran wenden. Ich selber habe keine Projekte und habe auch nicht die Möglichkeiten, jetzt mit Manpower ein Projekt zu initiieren. Das ist richtig.
Mich würde eigentlich zweierlei interessieren. Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag durch die Flüchtlingskrise verändert im letzten halben, dreiviertel Jahr? Haben Sie vielleicht ganz neue Aufgaben, Themen? Und man hört immer wieder, wie viele Milliarden Euro das zusätzlich kosten wird, dass eben so viele Flüchtlinge jetzt kommen. Erwarten Sie, dass da auch Ihr finanzieller Spielraum für Projekte oder Tätigkeiten dann sich vergrößern wird?
Also anfänglich, also bevor diese Seite war, erfurthilft.de, da war das tatsächlich so, dass wir mussten noch eine Pressemitteilung machen, also dass ich irgendwann Freitag um 11 gesagt habe, wir können nicht mehr ans Telefon gehen, sonst schaffen wir unsere Arbeit nicht mehr. Und das war ganz wichtig, dass die Stadt da diese Koordinierungsstelle geschaffen hat, die da quasi so eine Drehscheibe ist. Dadurch geht es wieder. Also ich bin, wie gesagt, nicht Flüchtlingsbeauftragte, ich bin Beauftragte für Migration und Integration. Das heißt, ich bin in anderen Netzwerken auch drin. Ein Thema ist immer das Thema Flüchtlinge. Zum Beispiel bin ich jetzt von den Beauftragten Thüringens im Landesintegrationsbeirat, also wo wir in Arbeitsgruppen unter anderem den Flüchtlingsgipfel mit vorbereitet haben. Aber das ist Jetzt nicht die operative Handlungsebene. Wenn ich ein Projekt machen will, dann muss ich das genauso beantragen wie jeder Träger oder so. Eine meiner Aufgaben ist, was auch als Projekt läuft, das ist die jährliche interkulturelle Woche. Also so bei Landesmitteln, die ich selber beantrage, ist da kein Personal drin, sondern für Veranstaltungsbereich eher. Ne? Und das andere, das müsste man dann übers BAMF und so machen, aber das gilt dann nicht unbedingt für mich als Stadtverwaltung. Ne? Das ist dann eher so, was dann die Träger auch machen können. Also was ich im Rahmen meiner Arbeit mache, ist die jährliche interkulturelle Woche. Und die hatte ich da sammle ich nicht nur das, was in Erfurt passiert, sondern da habe ich eigene Veranstaltungen mit bestimmten Themenschwerpunkten dabei. Hat das Ihre Frage beantwortet oder wollen Sie da noch was genauer wissen? Okay.
Vielleicht darf ich noch einmal eine Frage anschließen. Also wenn es jetzt nicht um Ihren operativen Arbeitsbereich geht, das haben Sie ja jetzt klargestellt, erwarten Sie als Beobachterin der Entwicklung eine starke Ausweitung der Mittel und des Bedarfs im Bereich der Integration? Ich schließe nochmal daran an, dass ja eben jetzt bei den Erstaufnahmeeinrichtungen eben eine riesige Welle angekommen ist und man im Grunde jetzt sich überlegen könnte, nach der Weitervermittlung in andere Einrichtungen außerhalb dieser Erstaufnahmeeinrichtungen wird dann auch ein langfristiger Integrationsbedarf entstehen, und das, was wir jetzt sozusagen, die Probleme, die wir jetzt bei der Erstaufnahme haben, die haben wir dann irgendwie in einem halben Jahr eben im Integrationsbereich, sozusagen diese riesigen Zahlen, das Problem, dass die Ressourcen fehlen, ist da eben auch zu erwarten, dass da massiv aufgestockt werden muss. Das ist ja auch was jetzt viele besorgt macht und oft als Argument gebracht wird. Und wir sind in den bisherigen Veranstaltungen ja auch schon öfter drauf gekommen, dass das jetzt der Anfang ist, dass das jetzt ein erster Schritt ist, den wir jetzt mit den Erstaufnahmeproblemen haben, aber dass eine langfristige Integration ja diese Probleme dann so, dass man sich darauf einstellen muss, dass das auf Jahre ist und dass auch jetzt was wie ehrenamtliches Engagement nicht mit 14 Tage Hilfe in der Messe getan ist, sondern dass das ganz langfristige Herausforderungen sind.
Es wurde ja versprochen, dass da mehr Mittel für bereitgestellt werden, und ich denke, es wird auch erstmal mehr Projektmittel geben, obwohl ganz vieles an der Basis fehlt. Also was ist jetzt halt diese Änderung, die es gab, dass die Deutschkurse vor Anfang, dass die Integrationskurse vor Anfang, auch die engere Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und so, da entwickelt sich einiges, aber das muss halt auch langfristig hoffentlich dann so sein. Und was ich hoffe, ist, dass es darüber hinaus, also über diese Phase hinaus auch Projekte geben wird, aber auch gemeinsame, also interkulturell ausgerichtete Projekte mehr geben wird. Das wäre mein Wunsch. Ob es da noch Mittel für geben wird, das kann ich nicht sagen. Also erstmal sind ja mehr Mittel bereitgestellt worden, und ich hoffe, dass sie auch weiter, also vor allem auch fehlt es an Sozialarbeitern, auch dass die ehrenamtlichen Helfer betreut werden. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Also sei es jetzt durch kollegiale Fallberatung, also Supervision wagt man ja gar nicht mehr anzufordern oder sowas. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil damit das auch langfristig gesehen auch immer die Selbstreflexion dabei ist und auch die Schonung der eigenen Ressourcen. Also ich denke, das muss sich jetzt auch entwickeln, dass längerfristig angelegte Projekte initiiert werden. Ich denke, da sind wir noch ein bisschen am Anfang, aber ich gehe mal davon aus, also jetzt kommen auch die Fragen nach der Integration und dass man da auch schneller sein muss, und ich hoffe, dass das dann auch so mit Mitteln langfristig gefördert wird, weil erstmal werden ja Mittel bereitgestellt, längst nicht genügend.
Also meine erste Frage ist Ihre Haltung oder Ihre Meinung, was Sie dazu so sagen, gegenüber der These oder dem Begriff, dass es nicht nur irgendeine Flüchtlingswelle ist, die uns gerade trifft, sondern irgendwo auch eine bewusst gegen uns gerichtete Waffe der Migration, wie sie eben auch schon genannt wird. Die Waffe der Migration, sagt Ihnen der Begriff was?
Nein.
Und das ist nicht nur, das ist halt ja, politisch gesehen auch irgend so ein Akt der Kriegsführung. Es ist nicht nur irgendeine Flüchtlingswelle, die uns trifft, sondern bewusst gerichtet mit gewissen Zielen, die uns jetzt halt eben sozusagen trifft, die auch nicht ganz an den Haaren herbeigezogen ist, weil auch aus meinem eigenen Migrationshintergrund, auch beruflich und privat, habe ich viel damit zu tun. Und ich weiß, dass es sehr jetzt eine große Masse an Leuten auf uns jetzt zukommt, die sehr starke kulturelle Unterschiede haben zu uns, eine Weltanschauung überhaupt nicht mit uns teilen und man sich wirklich an vielen Individuen, vor allem männlichen Individuen, wirklich die Zähne ausbeißt und mittlerweile, ja, ob sie da mir irgendwie so gewisse Erfahrungswerte mitteilen können oder vielleicht eine gewisse Methodik auch, wie man mit diesen Menschen umgeht, wie man doch noch zueinander findet, mit ihnen umgehend. Weil ich wohne zum Beispiel auch an der Stauffenbergallee, jetzt wo auch die Asylantenheime sind. Und ich habe nun wirklich keine niedrige ja, Toleranzschwelle. Und mittlerweile komme ich auch schon wirklich an meine Grenzen. Und auch im Sommer, wenn die Leute stark draußen, sage ich jetzt mal, sich befinden, muss ich teilweise auch schon wirklich drumherum laufen, wenn ich nach Hause laufen möchte, weil ich wirklich immer angepöbelt werde als deutsche Frau, die ja nicht keusch ist und sowas. Man wird wirklich angepöbelt. Und wenn ich mir halt überlege, wenn ich schon mit meiner viel Erfahrung, auch durch meinen eigenen Migrationshintergrund, schon so eine gewisse Grenze erreicht habe, dass es mich schon nervt und dass ich mich frage, wohin soll das führen? Wie sieht es dann mit Menschen aus, die weniger informiert sind oder ja einfach weniger einen Bezug dazu haben? Weil so dieses Stichwort eben, das halt wirklich das dann auch zu einer Spaltung halt eben der Gesellschaft führt, dass eben diese Ängste und Vorurteile eben auch geschürt werden. Was so, ja... Ja, wie Ihre Erfahrungswerte, wie man damit umgehen kann, mit Methoden, Kompetenzen, einfach Argumente dafür noch, wie man damit halt arbeiten kann. So, diese zwei Fragen hätte ich.
Ja. Also das war jetzt mehr als zwei Fragen. Sie haben jede Menge Aussagen auch getroffen, die jede schon eine Diskussionsrunde sind. Ja. Also ich versuche das mal ein bisschen, was so bei mir angekommen ist, einfach mal zusammenzufassen. Einmal, was ich nicht so wirklich verstanden habe, dass eine Kriegserklärung an, ist das jetzt eine Verschwörungstheorie oder habe ich da was nicht verstanden?
Nein, im politischen schreibt man jetzt, also trifft man oft schon auf den Begriff eben der Migration als Waffe eben.
Beispiel, eine Waffe gegen was, für was?
Ja, im Politischen, gegen uns, zum Beispiel gegen den Staat, dass es halt auch wirklich zu dieser Deeskalierung kommt, eben zu Bürgerkriegen und sowas.
Also, dass mit Migration ein Bürgerkrieg hierher kommt, also ich...
Also, kennt jemand den Begriff, ihr weißt, was ich jetzt meine? Begriff, ja, wissen Sie, was ich meine? Das war halt nur meine Frage. Ich dachte, vielleicht Sie kennen das und wie Ihre Meinung oder Haltung dazu ist.
Also, ich kenne viele Theorien davon, also... Das glaube ich überhaupt nicht.
Okay, das schadet, hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr.
Also das glaube ich jetzt gar nicht, weil ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg, die vielen Migranten, die kamen, ja, Jordanien, da, also wie viele Migranten hat Jordanien, wie viele Kriegsflüchtlinge hat dieses Land, der kleine Libanon, ja, also das... also das denke ich nicht. Ich meine, vergessen wir nicht, das sind Menschen, die flüchten, weil ihr Land einfach in Trümmern liegt, ja. Das ist eine Tatsache. Und also von daher denke ich das nicht. Also natürlich ist eine Änderung bringt immer eine Unruhe. Und das ist jetzt auch die Frage, wie gehen wir damit um gegenseitig, ne? Also ich sage Ihnen, ich bin manchmal bei Bürgerinformationen, wenn eine Einrichtung eröffnet wird und wenn dann die Aussage kommt, jeder Flüchtling, der hierher kommt, kriegt 2000 Euro Begrüßungsgeld. Da bin ich erstmal platt. Da denke ich, ja, holla, das ist aber schön. Ja, die Bürgermeisterin stellt sich dann hin und sagt, Das stimmt nicht. Und dann kommt dann das Argument zurück und es stimmt doch, weil da haben wir ein Problem, einen Dialog zu führen. Ja, also an der Stelle kommen wir auch nicht mehr in einen Dialog rein, dass wenn alles, was die eine Seite als Argument bringt, in die Theorie und sowieso nicht stimmt. Also Mit dem Anfang Ihrer Aussage, da tue ich mich ein bisschen schwer, das sage ich jetzt mal ganz offen, das müsste ich mir vielleicht nochmal wirklich genauer angucken. Das andere, was Sie gesagt hatten, ich habe vorhin ja auch über Stereotype und Vorurteile und so weiter gesprochen. Ich will damit nicht sagen, dass das ein Vorurteil ist, sondern dass ich mich selber dabei ertappt habe. Und das gebe ich ja auch ganz offen zu, dass ich nämlich dachte, hups, wie ist denn das? Wie läuft denn das jetzt mit dem Gender-Aspekt, wenn die kommen? Und ich will aber, dass man hier als Frau weiter so lebt und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung mit meinem Migrationshintergrund, die schätze ich sehr und die will ich auch so haben, ja. Und das war auch das, was ich zu Anfang gesagt habe, das ist nicht verhandelbar, ja. Dann habe ich mich wiederum dabei ertappt, wo ich mich dann gefragt hatte, weil ich persönlich habe keine negative Erfahrung gemacht, also ich habe sie noch nicht gemacht, also ich weiß aber, dass manche die machen, wo ich mich selber dabei ertappt habe und gesagt habe, wieso sehe ich da jetzt eine Gefahr, wo sich die mir doch noch nirgends dargestellt hat? Warum gehe ich schon vorher in meinen Gedanken davon aus, dass das so ist? Na, also eine Gefahr ist doch viel realer von einer anderen Seite, die wirklich wöchentlich und täglich auch so vorhanden ist. Also wie komme ich denn dazu? Aber ich kann mir durchaus vorstellen, ne, dass das auch unangenehm sein kann, an einer Unterkunft vorbeizugehen, wenn da dann ganz viele Männer draußen stehen. Und aber ich muss sagen, in dem Moment, ob das deutsche Männer wären, Männer mit Migrationshintergrund, ich sage Ihnen das ganz ehrlich, wenn ich auf den Fußweg gehe, mir kommt ein Vorteil, ein ziemlich stämmiger Kerl mit einem Kampfhund entgegen, dann gucke ich auch nicht, ob der einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Das ist mir einfach sowas von unangenehm, dass ich auf die andere Seite gehe, statt mich auch noch vor den Hund zu stellen oder so. Und ich denke, diese Situation würde Ihnen vielleicht ähnlich so gehen, wenn Sie vor einer anderen Unterkunft stehen, die jetzt nicht mit Flüchtlingen geprägt ist. Ich will das nicht verharmlosen. Wenn das da ist, sind das auch Sachen, eine Dame hat das mal, ich mag dieses Wort Hausordnung nicht, weil Hausordnung muss ich immer an so einen Blockwart denken und das mag ich nicht so gerne. Aber ich gehe erstens nicht per se davon aus, dass sie das alle in Frage stellen. Es wird bestimmt den einen oder anderen geben, wie es den einen oder anderen unter uns auch gibt, der das in Frage stellt. Aber ich finde ganz klar ist, dass man auch, und das passiert halt durch Kontakt, dass man auch bestimmte Verhaltensregeln erklären muss. Ne? Und wie der Herr vorhin meinte, ne? Er sagt von einer Sachbearbeiterin oder vielleicht lasse ich mir nichts sagen, sorry, das ist Ihr Job und Sie müssen sich da was sagen lassen.
Okay, zu meiner ersten Frage, ich mir jetzt natürlich ein bisschen eine umfangreichere Antwort erhofft, aber wenn Sie mit dem Begriff nichts anfangen können, dann na gut. Und zur zweiten Frage, wie ich schon meinte, ich habe schon eine ziemlich hohe Toleranzschwelle und ich bin gut informiert und auch so jetzt in den kulturellen Unterschieden. Und das ist, was ich ja meinte, wenn ich schon an meine Grenzen komme und genervt bin und weil es eben nicht, wie es oft schön geredet wird, oh, das wird schon irgendwie so schlimm, ist es gar nicht, wir sind ja alle Menschen und gemeinsam schaffen wir, es ist nicht so leicht. Und es sind wirklich sehr viele Individuen, mit denen man wirklich viel arbeiten muss. Und das merke ich halt eben jetzt auch täglich mehr und mehr. Deswegen war meine Frage eben an Sie, wie man halt eben da so ja, Erfahrungswerte und Methode, wie man damit gut umgehen kann, arbeiten kann, eben auch mit Menschen in meinem Umfeld, eben jetzt nicht Migrationshintergrund ist, wie man denen das einfach näher bringen kann, eben um diese ganzen Ängste, Vorurteile oder eben diese Spaltung halt eben nicht so weit kommen zu lassen. Ja,
sowas. Das kann ich Ihnen so in der Art nicht beantworten. Ich kann jetzt nochmal zurück in die interkulturelle Pädagogik kurz gehen, ja. Also ich kann einen Schwenker dahin machen. So, da ist ein Jugendfreizeitheim. Es gibt Auseinandersetzungen zwischen 16-jährigen Kerlchen, die aus der ehemaligen Sowjet Aussiedler und sagen wir mal türkischen Jugendlichen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. So, und da gibt's plötzlich Auseinandersetzungen, Schlägereien und so weiter. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Handelt es sich um einen Kulturkonflikt? Handelt es sich vielleicht um einen Revierkonflikt? Ja, Revier, Freizeitheim, meine Gang hat das Sagen, meine Gang hat das Sagen, ja? Oder geht es vielleicht auch noch um drei Mädchen? Also, Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Es kann ein Kulturkonflikt sein, aber es muss keiner sein. Ne? Also oftmals, ich sage nicht, dass es diese Dinge nicht geben muss. Es kann sie geben, ja. Und ich finde auch nicht, dass man Dinge verniedlichen soll und sagen soll, ja, es kann da Probleme geben, es muss sie aber nicht geben. Und sind diese Probleme kulturell, müssen wir uns auch dann manchmal angucken. Ist das die kulturelle Prägung des anderen oder ist das so, weil er jetzt in einem Haufen mit Männern da hockt, die jeden Tag wartet, ja, und keine vernünftige Struktur und Beschäftigung hat. Also es spielen immer mehrere Aspekte rein. Es kann auch sein, dass einer sagt, ich halte nichts von Frauen und dass das vielleicht kulturbedingt ist, aber es kann sein, dass jemand aus dieser Kultur auch eben nicht so ist. Also das ist ganz schwer, aber ich finde es wichtig, zu versuchen zumindest eine differenzierte Verhaltensweise einzubehalten. Und dann gibt es Gesetzmäßigkeiten und wenn diese verletzt werden, dann müssen die auch nach unseren Gesetzmäßigkeiten geahndet werden. Da sehe ich keinen Vorschussbonus für irgendeine Seite.
Ja, also ich nehme jetzt aus der ganzen Diskussion und auch aus diesem Schlussgespräch, aus diesem Schlussdialog im Grunde zwei Dinge mit. Das eine ist, dass ich denke, dass es schon ganz wichtig ist, auch Ängste, die man hat, zu thematisieren. Ich kann sozusagen diese Angst auch nachvollziehen, auch als Frau ohne Migrationshintergrund, aber als Frau, die vielleicht da vorbeigeht. Ich kenne auch solche Viertel in Berlin, wo ich sage, ich weiß gar nicht, wie groß der Migrationshintergrund eigentlich ist, aber ich würde da vielleicht jetzt nicht im Dunkeln alleine gerne entspannt durchgehen und mir das anhören, was mir da nachgerufen wird. Ich finde es aber auch ganz wichtig, was Sie jetzt im Grunde gemacht haben, diese Ängste aufzunehmen, ernst zu nehmen, aber vielleicht auch nochmal zu hinterfragen und nicht in der Gefahr zu folgen oder von der Gefahr sich gefangen nehmen lassen oder von der Idee gefangen nehmen lassen, dass es doch stereotype Begründungen dann gibt, sondern das doch nochmal zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist auch ein Dialog, den wir alle untereinander führen sollten, dass wir die Ängste ernst nehmen und nicht sagen, ach, ist gar nicht, braucht man auch nicht Angst haben und wenn du dich unwohl fühlst, ist das dein Problem, aber nicht das der Gesellschaft oder so, sondern das sollte man schon ernst nehmen und aussprechen dürfen, aber dann eben nicht in Stereotype verfallen. Und das fand ich jetzt eigentlich ganz überzeugend, wie Sie da auch argumentiert haben. Ich hoffe, dass wir solche Gespräche dann eben oft führen können und dass wir das auch ein Stück weit alle mitnehmen können in Gespräche außerhalb dieses Raums, wenn wir eben vielleicht auch schwierige Gespräche mal führen wollen und müssen. Der zweite Impuls, den ich jetzt mitnehme, ist, dass ich eigentlich in jeder Veranstaltung, so auch heute in der Ringvorlesung, das Gefühl habe, es gibt Ideen, jemand möchte was machen, weiß aber nicht genau wie. Es gibt so einen Impuls und man weiß nicht genau, kann ich überhaupt was beitragen gerade? Ich kann jetzt keine arabische Sprache, wie kann ich mich dann in die Dolmetscherrolle begeben oder was kann ich überhaupt beitragen? Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir diese Ideen, die hier sind, die im Raum sind und vielleicht auch sogar außerhalb des Raumes, wenn sie was wissen, dass wir das ein Stück weit zur Tat bringen. Also, dass wir das irgendwie schaffen, das zu koordinieren, Wege zu finden, wie wir das, was vielleicht an Impulsen da ist, auch wirklich in gute Struktur, in gute Aktivität umlegen können. Und ich hoffe, dass wir dann auch in den künftigen Veranstaltungen immer wieder Impulse sammeln können und vielleicht auch miteinander da ins Gespräch kommen können, vielleicht auch am Rande dieser Veranstaltung. Und vielleicht können wir am Ende dann sagen, wir haben folgende 5 Initiativen gestartet. Das finde ich eine ganz tolle Bilanz, wenn das am Rande auch noch herauskäme aus dieser Veranstaltung. Ja, wir sind über der Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Abutalibi, dass Sie sich hier der Diskussion und den Fragen, auch den kritischen Fragen, gestellt haben. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. Und es bleibt mir jetzt noch hinzuweisen auf die Veranstaltung nächste Woche, nämlich von Frau Sabine Maria Kuchter. Die sprechen wir zu dem Thema "Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen". Ein Zitat aus der Bibel, Matthäus 25, 35. praktische Herausforderungen und theologische Grundlagen der Flüchtlingssozialarbeit. Frau Kuchter arbeitet selbst in der Sozialarbeit der Caritas. Also herzliche Einladung zu dieser Veranstaltung nächste Woche.